dazu beigetragen, eine Auffassung von Philosophie zur Vorherrschaft zu bringen, die auch heute noch einen Großteil der philosophischen Fakultäten dominiert. Nämlich die Idee, dass eines der zentralen Betätigungsfelder der Philosophie in Erklärung und Analyse von Argumenten besteht. Die Dominanz dieser Sichtweise verwundert jedoch schnell, wenn man einen Blick in die Geschichte der abendländischen Philosophie wirft. In dieser finden sich von Anfang an auch andere Modi des Philosophierens, welche sich alternativer, das sind zumeist literarischer Formen, bedienen. Von denen die Aphorismen Heraklits, die Dichtungen des Parmenides, das essayistische Werk Montaignes oder die Schriften Nietzsches wohl die bekanntesten Beispiele sind. Nicht zuletzt eingedenk dieser Tradition will dieser Vortrag versuchen, durch die rein heuristische Suspendierung der ansonsten stets unreflektiert vorausgesetzten Vorrangstellung der konstativen Aussage, die textinternen Prozesse, welche das methodisch-heuristische oder argumentative Vorgehen philosophischer Texte tragen und vorantreiben, mit Hilfe alternativer Methoden zu erfassen. Dabei gilt es insbesondere die Rolle zu untersuchen, die ästhetisch-literarische Praktiken bei diesen Prozessen spielen. Bedeutet das dann aber nicht nur, dass man philosophische Texte einfach wie literarische liest? Und worin besteht eigentlich der Unterschied? Zur Beantwortung dieser Frage ist es notwendig, einen Blick auf den gegenwärtigen Stand der bereits mehrfach angesprochenen Debatte über den vermeintlichen Gattungsunterschied von Philosophie und Literatur zu werfen. Die diesbezügliche Diskussion ist, wie wir alle wissen, fast so alt wie die beiden Disziplinen selbst. Man denke nur an Platons Dichterkritik in der Politeia. In Anbetracht des hohen Alters dieser Debatte verwundert es dann wohl kaum, dass es innerhalb derselben mehrfach zu Bedeutungsverschiebungen ihrer zentralen Termini, das sind vor allem Begriffe wie Text, Textualität, Literarizität und die konstative Aussage, gekommen ist. Deren Gebrauch in diesem Vortrag musste hier, bevor ich mich der eigentlichen Diskussion widme, noch geklärt werden. Beginnen möchte ich dabei mit dem grundlegenden Terminus Text. In Anbetracht der nicht mehr fassbaren Anzahl an linguistischen, literaturwissenschaftlichen und philosophischen Untersuchungen zum Textbegriff erscheint es sinnvoll, diesen ausgehend von seiner umgangssprachlichen Verwendung zu definieren. Eine solche Definition hat unter anderem Manfred Frank geliefert. Nach dieser sprechen wir gewöhnlich, Zitat Frank, von einem Text, wenn wir eine schriftlich fixierte, zusammenhängende, meist eben literarisierte Rede meinen, Zitat Ende. Einen Vortrag wie den hiesigen bringt diese Definition selbstverständlich schnell in Verlegenheit, da sie ja schon insgeheim den Fokus auf die literarisierte Rede lenkt. Dies ist für eine Untersuchung des Verhältnisses von Philosophie und Literatur nicht gerade zielführend. Daher werde ich im Folgenden das Wort Text in einer Weise gebrauchen, die auf das dritte Charakteristikum der Frankschen Definition verzichtet. Text ist eine schriftlich fixierte, zusammenhängende Rede, Textualität folglich, als dass diese Eigenschaften eines Textes zuschreibende Prädikat zu verstehen. Des Weiteren bezeichne ich als literarisch diejenigen Texte, denen primär eine ästhetische Funktion zukommt. Diese manchem wohl sehr vage anmutende Definition sollte im weiteren Verlauf des Vortrages ihre vollständige Klärung erfahren. Bleibt noch das, was ich vorhin in Anknüpfung an die Sprechakttheorie eine konstative Aussage bzw. allgemein eine Proposition genannt habe. Auch zu deren Bestimmung möchte ich nochmals auf Manfred Frank zurückgreifen. Zitat Frank: Die Aussage ist ein einfacher Redeakt und besteht aus einer einzigen Tätigkeit, der Prädikation. Ihr Gehalt oder Sinn enthüllen einen bestimmten Aspekt der Welt. Sie sagen, was der Fall ist, wenn die Aussage zutrifft. Zitat Ende. Wirft man nun, ausgestattet mit dieser Begrifflichkeit, einen Blick in die jüngere Debatte über das Verhältnis von Philosophie und Literatur, deren letzter Höhepunkt durch die Auseinandersetzung von Jürgen Habermas mit dem französischen Neostrukturalismus katalysiert wurde, so wird man schnell gewahr, dass es weder den Befürwortern noch den Gegnern einer Einebnung des Gattungsunterschiedes von Philosophie und Literatur bis dato gelungen ist, allgemeingültige Kriterien für eben diese zu finden. Die im Rahmen dieser Debatte erarbeiteten Unterscheidungen stellen ausschließlich Kriterien zur Verfügung, welche es erlauben, bestimmte Fälle von literarischen, von bestimmten Fällen philosophischer Texte zu unterscheiden. Jedoch existiert eben kein allgemeingültiges Kriterium. Das gilt für die bereits klassische Unterscheidung durch den Begriff der Fiktionalität, Die Differenzierung durch das grammatische Gegensatzpaar Satz versus Text, nach dem letzterer ein Primat in der Literatur, ersterer hingegen ein Primat in der Philosophie innehabe, sowie für die durch die Sprechakttheorie aufgekommene Unterscheidung von Texten durch die Differenzierung in eine Gruppe mit tatsächlichen und eine andere Gruppe mit bloß virtuellen Wahrheits- und Geltungsansprüchen. Neben diesen immer noch gegebenen Versuchen findet man jüngst vermehrt Ansätze, die jedoch auf ein derartig rigoroses Vorgehen verzichten. Sowohl in der Literaturtheorie als auch der Philosophie mehren sich die Ansätze, welche anstelle von einer strikten Trennung bzw. einer prinzipiellen Unentscheidbarkeit von fließenden Grenzen ausgehen. Im Hintergrund dieser offenen Unterscheidung steht ein pragmatisches Kriterium, nach dem die Zuordnung eines Textes primär kulturabhängig ist und aus der kulturell bestimmten Erwartungshaltung des Lesers erfolgt. In den Worten Hans Grass, seines Zeichens ein Vertreter der analytischen Literaturwissenschaft, Zitat Grass: Literatur ist also das, was eine gegebene Kultur dafür hält und als solche klassifiziert. Zitat Ende. Obwohl ein derartig pragmatisches Kriterium offensichtlich jenseits der starken Geltungsansprüche steht, die sowohl von Vertretern einer strikten Trennung als auch Vertretern, die diese ursprüngliche Trennung regelrecht umzukehren versuchen, erhoben werden, bedeutet die Annahme desselben, dass man die Existenz von Unterschieden zwischen Philosophie und Literatur zumindest auf dieser schwachen Basis akzeptiert. Auch temporär gültige Grenzen sind Grenzen, wie einem wohl jeder Berliner, der die letzten 30 Jahre in der neuen alten deutschen Hauptstadt gelebt hat, ausführlich darlegen wird können. Im Folgenden möchte ich auf Grundlage dieses pragmatischen Kriteriums ein rein heuristisches Unterscheidungsmodell entwickeln, mit dem es einerseits möglich sein soll, den Gattungsunterschied zwischen Philosophie und Literatur aufrechtzuerhalten, das jedoch andererseits in der Lage ist, jene Elemente philosophischer Texte in den Blick zu bekommen, die von stark scientivistisch ausgerichteten philosophischen Strömungen gewöhnlicherweise nicht beachtet werden. Im Hintergrund dieser Refokussierung steht die Vermutung, dass diesen Elementen eine entscheidende Rolle bei der Sinnkonstitution der sie verwendenden philosophischen Texte zukommt. Das impliziert zugleich, dass hier angenommen wird, dass die Bedeutung dieser Elemente zumindest partiell diskursiv, das heißt sprachlich erfasst und beschrieben werden können. Falls Ihnen also eine derartige Bedeutung zukommt, würde das des Weiteren heißen, dass es sich bei Ihnen nicht um individuelle oder irrationale Akzidentia handelt, sondern dass Ihnen kognitive Valenz zukommt. Zur leichteren Erfassung all dieser literarisch-ästhetischen Elemente, das heißt also jener Elemente eines philosophischen Textes, die sich einer rein propositionalen Lektüre entziehen und zugleich durch eine ästhetische Funktion kennzeichnen, werden diese von nun an als paraliterarisch bezeichnet werden. Die Bedeutung des Terminus der Paraliterarizität folgt dabei Chehalis Millers Deutung des altgriechischen Präfixes para als, Zitat, eine antithetische Vorsilbe, die gleichzeitig Nähe und Entfernung, Ähnlichkeit und Unterschied bezeichnet. Etwas, das zugleich diesseits und jenseits einer Grenze, einer Schwelle oder eines Randes liegt. Zitat Ende. Paraliterarisch sind dann die literarisch-ästhetischen Elemente in allen Texten, die nach den gegenwärtig gültigen pragmatischen Kriterien auf den ersten Blick nicht unter die Gattung der Literatur fallen. Mit der Einführung der Kategorie der Paraliterarizität ist jedoch nur ein erster Schritt getan. Zur Explikation der Bedeutung paraliterarischer Elemente in nichtliterarischen Texten bedarf es eines umfangreicheren deskriptiven Apparates. Ein solcher soll hier nun in Anschluss an die späte Literaturtheorie Cherasche Netz skizziert werden. Ausgangspunkt für dieses Modell ist jene allgemeine Poetik, die Genette in Fiktion und Diktion entwickelt hat. Er stellt dort nach einem kurzen Durchlauf durch die Geschichte der armländischen Poetik fest, dass in dieser zwei Konzepte zur Bestimmung des Literarischen dominiert haben. Nämlich einerseits die seit Aristoteles bekannte Bestimmung der Literatur als Fiktion, als Darstellung imaginärer Gegenstände, und andererseits die erst in der Moderne aufgekommene, welche Literatur über formale Charakteristika bestimmt. Letztere bezeichnet Genette als Diktion. Im Hintergrund dieser von ihm entwickelten Terminologie steht eine auch das gegenwärtige pragmatische Kriterium erfassende These, die in Diktion und Fiktion folgendermaßen ausformuliert wird. Zitat Genette: Die Literarität ist ein plurales Faktum. Und darum verlangt sie eine pluralistische Theorie, die die verschiedenen Arten der Sprache berücksichtigt, der praktischen Funktion zu entkommen, sie zu überleben und Texte hervorzubringen, die als ästhetische Objekte rezipiert und bewertet werden können. Diese pluralen Formen, zusammengefasst in den sehr weiten Kategorien der Diktion und Fiktion, kann man potenziell auch in philosophischen Texten finden. Mit Hilfe derselben wird es des Weiteren möglich, jene Bücher, die wir unsere Bibliothekare bereits in die Philosophieabteilung unserer Bibliotheken stellen haben lassen, auch im Falle der Feststellung ihres starken, stark diktionalen oder gar partiell fiktionalen Charakters dort auf Weiteres zu belasten. Das Modell von Jeanette, und darauf möchte ich nochmal explizit hinweisen, fungiert hier eben nur als Orientierungshilfe innerhalb der umfangreicheren Kategorie der Paraliteralität. Diese bietet auch noch einen weiteren Vorteil, der in seiner Unterbestimmtheit begründet liegt. Eingedenk des stehenden wissenschaftstheoretischen und insbesondere literaturtheoretischen Topos, dass das deskriptive Vokabular stets die durch es erbrachten Analyseresultate mitbestimmt, erlaubt einem die Offenheit der hier gerade vorgeführten Kategorien, sich bei deren Füllung bei verschiedensten Theorien zu bedienen. Es beeinträchtigt den heuristischen Wert derselben in keinster Weise, ob man zum Beispiel ein Anhänger der Metaphern-Theorie Davidsons oder derjenigen Blumenbergs ist. Der hier entwickelte Beschreibungsapparat soll nun an einem Textbeispiel seine erste Anwendung finden. Dafür liegt es in Anbetracht meiner Biografie als auch im Allgemeinen auf der Hand, sich im Werk eines Denkers zu bedienen, der lange Zeit als Dichter, Philosoph diffamiert worden ist. An dessen selbst erkorenem philosophischem Hauptwerk, also Sprach Zarathustra, lobte Rudolf Carnap gerade, dass sein Verfasser, die Rede ist selbstverständlich von Friedrich Nietzsche, darin, Zitat Carnap, nicht die irreführende theoretische Form, sondern offen die Form der Kunst, der Dichtung, Zitat Ende, gewählt habe. In bewusster Opposition zu dieser Carnapschen Auszeichnung, bei der es sich zugleich um einen impliziten Ausschluss Nietzsches aus der von Carnap selbst propagierten Philosophie einer wissenschaftlichen Weltauffassung handelt, soll hier anhand eines sich, wie die ihn untersuchende Quellenforschung belegt hat, eindeutig in die philosophischen Debatten seiner Zeit einschreibenden Textes, die in diesem Text gegebene Relevanz, paraliterarische Elemente für die darin verhandelte genuin philosophische Problematik untersucht werden. Bei dem von mir ausgewählten Text handelt es sich um Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne, den ich von nun an dem üblichen Usus der Nietzsche-Forschung folgend mit der CGWL bezeichnen werde. Dieser kurze, von Nietzsche selbst zurückgehaltene Text aus den frühen 1870er Jahren ist seit dem Zuge der französischen Nietzsche-Renaissance in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts zu einem Schlüsseltext des Rhetoric Turn im Neostrukturalismus wurde, zu einem der meist kommentierten Texte des Röckener Pfarrersohnes avanciert und hat von seiner Popularität bis heute noch nichts eingebüßt. Das sieht man unter anderem daran, dass im letzten Jahrgang der Nietzsche-Studien 2 monothematische Aufsätze diesem Text gewidmet sind, was auf keinen anderen Text Nietzsches zutrifft, in diesem Fall zumindest. In Anbetracht dieser Fülle an Forschungsliteratur sowie im Kontext der mich leitenden Fragestellungen erlaube ich mir hier dementsprechend Beschränkungen in meiner Textinterpretation im Allgemeinen sowie in meiner Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur im Besonderen. Die Aufmerksamkeit gilt primär 2 ausgewählten Segmenten des Textes, anhand derer ich die Bedeutung paraliterarischer Elemente herausarbeiten möchte. Zugleich hoffe ich jedoch, dass die Untersuchung besagter Elemente auch den Weg zur Auflösung bzw. Zurückweisung, häufig insbesondere von Vertretern der analytischen Gegenwartsphilosophie, gegenüber WL erhobener Vorwürfe weisen kann, ohne dass ich dabei sofort zum Gefolgsmann des Yale Criticism mutiere. Paradigmatisch für die aus dem Umkreis der gegenwärtigen analytischen Philosophie entspringenden Lesarten sei hier der Kern von Mortimer Clarks viel diskutierter WL-Interpretation wiedergegeben. Diese behauptet in ihrer bereits 1990 erschienenen Nietzsche-Monographie, die den vielsagenden Titel Nietzsche on Truth and Philosophy trägt, dass es in Nietzsches Frühwerk und insbesondere in WL zu der logisch höchst problematischen sogenannten Verfälschungsthese kommt, in dem Nietzsche selbst einen korrespondenztheoretischen Wahrheitsanspruch erhebend behauptet, dass jegliche korrespondenztheoretische Wahrheit unmöglich sei. Ich vermute, dass sie sich bei dieser Kritik unter anderem um eine direkte Folge der von ihren Repräsentanten konsequent vollzogenen Missachtung der paraliterarischen Elemente des Textes handelt. Dies macht einen stutzig, wenn man davon ausgeht, dass es sich bei besagten Interpreten durchwegs nicht nur um sich zum Zwecke der Kritik an Nietzsche heranwagende Vertreter ihm eigentlich feindlich gesinnter philosophischer Strömungen handelt, sondern um Autoren, die sich selbst in der Nietzsche-Forschung einen Namen gemacht haben. Als solche sollte ihnen nämlich insbesondere der erste Absatz des Textes sowie die in diesem gegebenen Parallelen zum Ende, und das ist wichtig, zum Ende einer anderen, zur selben Zeit entstandenen Schrift Nietzsches verdächtig werden. Der ersten der fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern, die den Titel Über das Pathos der Wahrheit trägt. Gerade ein Vergleich der variierenden paraliterarischen Elemente in diesen beiden Texten verdeutlicht die Bedeutung derselben für WL. Dieses wird mit folgendem Absatz eröffnet. Zitat Nietzsche. In irgendeinem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Tiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmütigste und verlogenste Minute der Weltgeschichte, aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Atemzügen der Natur erstarrte das Gestirn und die klugen Tiere mussten sterben. So könnte jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustriert haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt. Zitat Ende. Im Gegensatz zu der soeben zitierten Eröffnungsstrategie liegt Nietzsche in der zu Weihnachten 1872 Cosima Wagner überreichten Fassung aus den fünf Vorreden dieselben Worte einem gefühllosen Dämon in den Mund und setzt sie selbst in Anführungszeichen. Da zwischen den beiden Varianten gibt es auch weitere inhaltliche Differenzen, auf die ich da hier jetzt nicht gesondert eingehen werde. Jedoch folgt insbesondere aus der exponierten Stellung der Fabel am Anfang von WL sowie der nicht gegebenen eindeutigen Trennung derselben von dem, was aus sie folgt, dass der ganze Text insgeheim in ihren Sog gerät. Dies bedeutet, dass der nietzschische Text sich von Anfang an durch die der Fabel zukommende Fiktionalität in einen virtuellen Raum einschreibt. Durch die Texteröffnung wird dem Leser von Anfang an signalisiert, dass er es nicht mit einer Abhandlung im herkömmlichen Sinne zu tun haben wird. Dadurch fallen auch sämtliche von der Mehrheit der Forschung bis dato beinahe durchgehend als konstativ gelesene Aussagen einem Fiktionsverdacht anheim. Bekannterweise unterscheiden sich fiktionale von faktualen Texten unter anderem dadurch, dass sie ihre eigenen Wahrheitsbedingungen schaffen. In traditionellen Erzählungen folgen diese den idiosynkratischen Gesetzen der erzählten Welt, die mit unserer Realität nicht übereinzustimmen hat. Genau diese Form der Virtualisierung scheint auch auf WL zuzutreffen. Sie erweckt den Eindruck, mehr als beabsichtigt zu sein, da erst durch sie das Telos des Textes, die Kritik traditioneller erkenntnistheoretischer Leitbegriffe, insbesondere des korrespondenztheoretischen Wahrheitsbegriffes, erreicht werden kann. Aus dieser Perspektive erscheint einem dann auch die zweite, hier zur Demonstration der Bedeutung paraliterarischer Elemente für das philosophische Denken ausgewählte Passage aus WL in einem anderen Licht. Der letzte Absatz von Nietzsches Sprachursprungstheorie, das ist zugleich der letzte Satz vor der berühmten Antwort auf die Frage, was ist Wahrheit, welche die Wahrheit als, Zitat, ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, Zitat Ende, bezeichnet, lautet nämlich, abermals Zitat Nietzsche, denn auch unser Gegensatz von Individuum und Gattung ist anthropomorphisch und entstammt nicht dem Wesen der Dinge. Wenn wir auch nicht zu sagen wagen, dass er ihm nicht entspricht, das wäre nämlich eine dogmatische Behauptung und als solche ebenso unerweislich wie ihr Gegenteil, Zitat Ende. Mit der antidogmatischen Äußerung am Ende des Absatzes bricht Nietzsches früher Text jedoch mit seiner eigenen, diesem Passus vorausgehenden Praxis. Die dieser Stelle vorausgehenden Passagen sind nämlich, und darauf ist in der Forschung mehrfach hingewiesen worden, von einer zu ihrem Inhalt im Widerspruch stehenden krassen Apodiktik gekennzeichnet. Das gilt insbesondere für die wenigen, und da gibt es wirklich nur sehr wenige nicht literarisierten, konstativen Aussagen. Also Sätze wie, der des Intellektes allgemeinste Wirkung ist Täuschung. Der Intellekt ist ein Mittel der Verstellung und so fort. In dem Nietzsches Essay nun ein derartiges apodiktisches Vorgehen als dogmatisch ausweist, zeigt er den dogmatischen Gehalt seines eigenen Antidogmatismus. Dieses Zeigen, bei dem es sich um eine für die Literatur der Moderne typische Selbstreferenzialität handelt, einer wesentlichen Komponente der von Roman Jakobsen ausgearbeiteten poetischen Funktion der Sprache, enthebt den Text jedoch der Gefahr der Selbstwidersprüchlichkeit, der eine konstative Feststellung dieses Sachverhaltes nicht entgehen könnte. Dadurch, dass Nietzsches Kritik der Dogmatik die jedem Denken notwendig zukommende Präsuppositionalität gerade im Rahmen der Kritik an traditionellen Präsuppositionen wiederholt, zeigt er deren Unumgehbarkeit. Dies ist ihm jedoch nur durch die eindeutig als paraliterarisch ausgewiesene Praxis der Autoreferenz möglich. Und diese zählt laut Genette in Diktion und Fiktion zu den Elementen der konditionalen Literarizität in der Diktion, einem Phänomen, das Autoren wie Mortimer Clark eindeutig entgangen ist. Bereits die Analyse dieser zwei Passagen sollte genügen, die Bedeutung paraliterarischer Elemente für das von Nietzsche in WL unternommene philosophische Projekt zu bestätigen. Sie allein reicht jedoch nicht aus, die Vorwürfe gegen Nietzsches vermeintlich eigene, in WL vorgebrachte epistemologische Grundannahmen zu entkräften. Folgt man jedoch den paraliterarischen Wegmarken des Textes, zeigt sich, dass sowohl durch die Eingangsfabel, indizierte Virtualisierung als auch die poetische Selbstreferenzialität es nicht mehr erlauben, will der Text seiner Kritik in voller Konsequenz zu Ende bringen, einen traditionellen Wahrheitsbegriff zu etablieren. Dieser würde sofort selbst wieder unter Dogmatismusverdacht fallen. Insofern ist es nur konsequent, dass die in WL anzutreffende Wahrheitsdefinition chimärenhaft bleibt. Ihre Aufgabe erfüllt sich in der Kritik ihrer Vorläufer. Dem Text gelingt dies, indem er sich paraliterarischer Inszenierungsstrategien bedient, die performativ die Grenzen des durch konstative Aussagen widerspruchslos Sagbaren überschreiten. Mit dieser zeigenden Überschreitung kommen die Reflexionen des Textes und damit aber auch mein Vortrag zu einem Ende. Dankeschön.
Vielen Dank. Wir haben noch 12 Minuten für Diskussion. 5 Fragen.